kein anderer Ort der Vergebung bringt. So, ich nehme mir kurz die Zeit, sortiere mich schnell. So. Hi! Ihr seid wesentlich mehr, als ich erwartet hatte, tatsächlich. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich wieder da sein darf. Ich bin jetzt den zweiten hohen Feiertag in Folge hier vorne. An Weihnachten durfte ich hier stehen, jetzt darf ich nochmal hier stehen. Voll schön. Ich weiß nicht, ob es für euch auch schön ist, aber für mich ist schön, weil ich mich mit einer ganz anderen Intensität auf diese Feiertage dann vorbereiten darf und dann einfach in diesen Grundfesten von unserem Glauben nochmal so viel entdecken darf und nochmal so viel Festigungen erleben darf. Und das ist, ja, wunderbar für mich. Bevor wir anfangen, ich würde gern beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Ja, kein anderer Ort, wo wir Vergebung finden, haben wir gerade gesungen. Und es ist so wunderbar, was du am Kreuz für uns getan hast. Es ist so wunderbar, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Und ich mag dich bitten, wenn wir uns heute anschauen, Herr, was dein Blut für uns tut, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns schenkst, dass wir ganz viel heute von dir lernen dürfen, ganz viel über dich verstehen dürfen, dafür, dass du zu uns sprichst, in unsere Herzen hinein. Ich mag dich bitten, dass du all das Schwache, Kleine von mir auf die Seite tust, dass es nicht um mich geht, der heute hier vorne steht, sondern dass es dein Wort ist, in das wir reingucken, dass es deine Wahrheit ist, die hier verteilt wird und dass es dein Evangelium ist, das hier groß gemacht wird. Segne du, Herr, und schenk du, dass es uns hilft, dir ein Stückchen ähnlicher zu werden. Amen. Karfreitag. Ich habe so ein bisschen überlegt, ich stand hier schon mal an Karfreitag. Wir hatten einmal eine Predigt, da war es sehr, sehr blutig. Da haben wir über die Schmerzen am Kreuz gesprochen viel, über das Kreuz selbst. Wir haben einmal, das war letztes Jahr, Tetelestai gemacht, es ist vollbracht, haben uns damit mit diesem Satz beschäftigt. Heute geht es um Reinigung. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe dem Thomas den Titel gestern geschickt um 23:30 in der Nacht. Weil irgendwie habe ich habe spät mit der Vorbereitung angefangen, ja, aber ich habe dann noch viel später nochmal alles umgeworfen. Und deswegen sprechen wir jetzt über die Seuche, die wir hatten, über den Magen-Darm-Virus. Thomas hat es gerade angesprochen, der irgendwie die Gemeinde so ein bisschen dahin gerafft hat über die letzte Woche. Warum? Verunreinigung. Verunreinigung. Wir hatten hier gemeinsam Kaffeekuchen und danach gab es in dem einen oder anderen Haushalt zu Hause, ich sag's, damit es nicht eklig wird, ich bleibe bei Verunreinigung, gab es Verunreinigung. Und die Verunreinigung, die in den Fällen, die mir bekannt sind, hauptsächlich durch die Kinder begangen wurde, wurde danach weggeräumt. Aber nicht von den Kindern selber. Das haben die Kinder selber nicht gemacht. Warum? Die können es nicht. Die sind noch zu klein, die kriegen das nicht hin. Wir haben die Kinder nicht rausgeworfen. Wir hätten ja auch sagen können, du bist schmutzig und mit dieser Schmutzigkeit, die dich da gerade umgibt, will ich nicht, dass du dich mir näherst. Das passt nicht. Das ist nicht gut. Selbst wenn ich wollen würde, was ich so sicherlich nicht will, aber selbst wenn ich wollen würde, wenn ich dich jetzt in den Arm... Das geht nicht. Ich kann dich jetzt nicht in den Arm nehmen. Man hätte tun können, das komplette Haus abwackeln. Das wäre in einer gewissen Weise durchaus auch angebracht gewesen. Möglicherweise. Haben wir nicht getan. Man hätte die Verunreinigten rauswerfen können und hätte sagen können, guck dich an, mach, dass du wegkommst. Haben wir nicht getan. Die standen da und konnten aus sich selbst heraus nicht für Reinigung sorgen, Also, was haben wir gemacht als die liebenden Eltern? Wir haben den sichtbaren Schmutz beiseite geräumt. Haben die Kinder sauber gemacht. Und haben dann den unsichtbaren Schmutz weggemacht. Desinfektionsmittel. Und sauber gemacht. Den sichtbaren Dreck, den unsichtbaren Dreck. Und heute geht es um quasi göttliches Desinfektionsmittel. Das ist das Blut von Christus. Darüber unterhalten wir uns heute. Wir unterhalten uns heute über das Putzmittel, das Gott genommen hat, um uns sauber zu machen. Und Thomas hat vorher mich angesprochen und hat gesagt, du hast mir den Titel geschickt. Wir haben so die Sitte, dass wir immer derjenige, der moderiert, der bekommt von uns den Titel, von dem, der vorne steht, geschickt. Und ich habe ihm den Titel geschickt und ich habe gesagt, Desinfektionsmittel. Thomas hat gesagt, ich sage die Bibelstelle an. Lasst uns mal lesen. Wir schlagen den Hebräerbrief auf. Im Kapitel 9. Da ist schon dran, Hebräerbrief für diejenigen, die Bibeln haben. Das 9. Kapitel, die Verse 12 und 13. Ich lese aus der Züricher. Die finde ich da ein bisschen ansprechender gerade. Wenn nun schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh verunreinigte, die damit besprengt werden, heiligt, zur Reinigung des Fleisches, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der durch den ewigen Geist sich selbst als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen und uns zum Dienst am lebendigen Gott bereit machen. Ist wieder ein sehr, sehr langer Schachtelsatz. Und ich mache das dann immer so. Ich schreibe mir den immer raus und ich rücke dann ein. Ja? Und dann kann man es von oben nach unten lesen und liest einfach nur die vorderste Ebene. Und dann liest es sich direkt leichter. Wenn nun schon das Blut von Böcken verunreinigte heiligt, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi unser Gewissen von toten Werken reinigen und uns zum Dienst bereit machen? Geht schon ein bisschen flüssiger runter. Das Blut von Böcken heiligt Verunreinigte. Wie viel mehr wird dann das Blut Christi uns reinigen und uns zum Dienst bereit machen? Gut. Bockblut reinigt. Erster Punkt. Christi Blut reinigt mehr, irgendwie reinigt er das Gewissen und irgendwas hat es mit Dienst zu tun. Das sind so die groben vier Geschichten, die wir uns heute anschauen werden. Und wie so oft, fangen wir dafür erstmal im Alten Testament an. Der Hebräerbrief richtet sich an die Hebräer, das heißt, er hat immer viel Bezug aufs Alte Testament. Und wie so oft ist es hier auch wieder der Fall, dass es uns hilft, wenn wir ein bisschen mehr Verständnis vom Alten Testament haben, wenn wir da fundierte Kenntnis haben, weil es uns hilft, das Alte Testament hilft uns, das Neue Testament zu verstehen, besser zu verstehen, weil es einfach alles schon vorschattet, weil es alles eigentlich schon mal erzählt und weil wir sehen, dass es alles zusammengehört, dass es ein rundes Bild ist. Wir waren hier im Hebräerbrief im 9. Kapitel tatsächlich auch schon mal an Himmelfahrt. Da haben wir uns drüber unterhalten, dass sich der Hohepriester setzt, ein für alle Mal, dass er nicht mehr jedes Jahr arbeiten muss, sondern dass er sich ein für alle Mal gesetzt hat. Da waren wir im Alten Testament an der gleichen Stelle. Schlagt mal bitte mit mir auf den 3. Mose. 3. Mose, Kapitel 16. Und da lese ich jetzt ein bisschen rein und dann fangen wir an, unsere heutigen Verse ein bisschen genauer anzuschauen. Ich lese ab Vers 5, überspringe dann immer ein paar Verse und mache dann weiter. Ich sage es euch aber immer an. Also 3. Mose 16 ab Vers 5. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer, einen Widder für das Brandopfer Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Dann wird ein bisschen mehr beschrieben. Wir gehen mal in Vers 15 rein. Und er schlachtete den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut, also nicht sein eigenes, sondern das von dem Ziegenbock, in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit dem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stieres schon getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Er erwirke Sühnung für das Heiligtum, wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Dann steht dabei, dass er das alleine machen soll, dass er aber zuerst für sich selber die Sühnung erwirken soll. Und dann schauen wir nochmal rein. Ab Vers 20. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbockes und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. So, warum haben wir uns das angeschaut? Wie der Hohepriester erst für sich selbst Sühnung erwirkt, dann Sühnung für das Volk erwirkt, dann muss dafür ganz viel geschlachtet werden, dann werden die Sünden des Volkes auf den Bock übergegeben und dann wird der Bock weggeschickt. So, das ist viel Aufwand, viel Arbeit. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, im großen Bereich, wo diese ganzen Opferungen stattfinden, darf nur der Hohepriester alleine rein. Wenn der da alleine einen jungen Stier zerlegt, das ist Arbeit. Und das muss alles passieren. Aber warum? Weil Gottes Gegenwart keine Sünde duldet. Punkt. Gottes Gegenwart duldet keine Sünde. Wenn er hinter den Vorhang geht, wenn er sich dem Allerheiligsten nähert und er hat davor nicht für Sühnung gesorgt, wird er vergehen. Punkt. Da gibt es kein Ausweichen, kein Entkommen. Gottes Gegenwart duldet keine Sünde. Also muss er jedes Jahr aufs Neue Sühnung für das Volk, Sühnung für sich selbst erwirken. So funktioniert das im Alten Testament. Das Blut von Böcken und Stieren. Warum Böcke, Stiere? Warum nicht Mensch? Man braucht was Schuldloses. Da waren die Böcke und die Stiere besser. Die Vergehung des Volkes. Alle Missetat, alle Übertretungen bekennen, weil Gottes Gegenwart keine Sünde duldet. Und das ist das zu dem Blut. Wir werden da später immer wieder drauf gucken. Das ist das zum Blut. Und dann lesen wir von der Asche von einer Kuh. Und wir wundern uns, was hat es mit der Asche einer Kuh zu tun? Ihr könnt mal ein bisschen weiterblättern in den 4. Mose. Wir ziehen gleich alles zusammen. Momentan ist es noch ein wenig kontextlos, aber sobald wir den 4. Mose noch haben, ziehen wir es zusammen. Schlag mal auf, 4. Mose, Kapitel 19. Da lesen wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr. 4. Mose, Kapitel 19, ich lese ab Vers 14. Dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt. Okay, es geht um ein Gesetz, was passiert, was greift, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt, was ziemlich natürlich ist. Menschen sterben. Also da ist auch erstmal nichts Böses, da stirbt einer. Dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt. Jeder, der in das Zelt geht und jeder, der in dem Zelt ist, wird 7 Tage unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem kein festgebundener Deckel ist, wird unrein sein. Und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen oder einen Verstorbenen oder die Knochen eines Menschen oder ein Grab berührt, wird 7 Tage unrein sein. Und man soll für den Unreinen etwas von dem Staub des zur Entsündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darauf in ein Gefäß geben. Und ein reiner Mann soll ein Isopbüschel nehmen und etwas ins Wasser eintauchen und soll etwas auf das Zelt sprengen und auf alle Gefäße und auf die Personen, die dort sind, auf den, der die Knochen oder den Erschlagenen oder den Verstorbenen oder das Grab berührt hat. Und zwar soll der Reine den Unreinen am dritten Tag und am siebten Tag besprengen und ihn am siebten Tag entsündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und am Abend wird er rein sein. Und wenn jemand unrein wird und sich nicht entsündigt, dann soll die Seele ausgerottet werden aus der Mitte der Versammlung. Denn er hat das Heiligtum des Herrn unrein gemacht, das Wasser der Reinigung ist nicht auf ihn gesprengt worden, er ist unrein. Bis hierhin. Im dritten Mose haben wir uns damit beschäftigt, was passiert, wenn Menschen sündigen. Wenn Menschen sündigen, da braucht es eine Form von Vergebung, eine Entsühnung. Ja, man bekennt die Missetat, man bekennt die Übertretungen, was man falsch gemacht hat. Hier reden wir von einer Form von Unreinheit, die hat man nicht mal absichtlich gemacht. Man hat es nicht mal vor. Man ist nicht losgegangen und hat gesagt, hahaha, das, was ich jetzt gleich mache, das ist nicht gut. Man hat auch nicht billigend in Kauf genommen, dass man etwas tut, was nicht gut ist. An der Stelle ist einfach, was passiert? Menschsein. Ganz normales Menschsein ist an der Stelle passiert, da ist einer gestorben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist an der Stelle ein Hygienegesetz und klar, wenn man Asche nimmt und Wasser dazu macht, dann bekommt man eine Seifenlösung und das ist ein Hygienegesetz. So. Ist richtig, definitiv. Sachlich, fachlich, klar, ja, das ist, da geht es um Seife, da geht es um Hygiene. Deswegen muss man sich dann ja auch einreiben danach und waschen und die Kleider waschen und all diese Sachen. Natürlich. Aber geistlich ist es für uns ein Bild darauf, dass man unrein werden kann, ohne es zu wollen, ohne es vorzuhaben, ohne dass es Absicht ist, weil es in der Natur des gefallenen Menschen liegt. Und das Neue Testament macht uns wieder darauf aufmerksam und sagt, hey, erinnert euch mal dran, das Blut von Böcken und Stieren reinigt. Wann reinigt es? Wenn man was angestellt hat. Die Asche einer Kuh hilft, Verunreinigte wieder zu heiligen. Egal warum da was ist, was auf deinem Gewissen liegt, ja, wir lesen ja gleich vom Gewissen, ob das Absicht war oder nicht, ob das aus Versehen war, ob das passiert ist, ob das einfach daran liegt, dass du halt Mensch bist, spielt keine Rolle. Bisher gab es was, womit man dich wieder sauber bekommen hat. Aber da gibt es jetzt was Besseres. Wir haben in der Vergangenheit ein Putzmittel gebraucht, damit man die Sauberkeit wiederherstellt, weltlich wie geistlich, ja, Wasser und Seife. Aber es gibt jetzt ein besseres Putzmittel. Weil du brauchst dieses Putzmittel, damit du die Chance hast, vor Gott zu bestehen. Weil unsauber bestehst du nicht. Damit du dich Gott nähern kannst, brauchst du Putzmittel. Du brauchst Reinigung. Wovon? Sünde. Wir haben es vorher schon zwei, dreimal gesagt. Wir haben Sünde gesagt, wir haben Entsühnung gesagt. So ganz tolle Wörter, die wir in der Kirche gerne benutzen. Was ist Sünde? Sünde ist das, was dir ein schlechtes Gewissen macht. Das ist die einfachste, kürzeste Möglichkeit, es zu packen. Sünde ist das, was dir ein schlechtes Gewissen macht. Und in der Regel geht es mit Wollen los. Ja, die Bibel hat da wieder ein bisschen mehr Bezeichnungen. Da gibt es die Lust des Fleisches, es gibt die Lust, ja, bleiben wir bei der Lust des Fleisches, die Lust des Fleisches, es kann sein Appetit, Sex, Essen, was auch immer. Es kann sein die Lust der Augen. Ich will etwas haben. Etwas, ein Ding. Ego. Stolz. Ich will Anerkennung. Ich will gesehen werden. Ich will Wertschätzung. Ich verdiene es doch, dass man mich so oder so behandelt. Neid. Was dieses Wollen tut, egal in welcher Form, es geht dabei immer um eine Beziehung. Das fängt mit so einem Wollen an und egal was ist, es macht was mit einer Beziehung. Egal, ob es jetzt mein Ego ist, um das es geht, ob es mein Appetit ist, um den es geht, ob es mein Haben-Wollen ist, um das es geht. Es macht was mit den Beziehungen zwischen mir und den Menschen um mich herum. Es macht was mit den Beziehungen zwischen mir und Gott. Und in Römer 6 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Da geht es um eine Sünde. Nicht um viele, sondern um eine Sünde. Es spielt keine Rolle, ob du auf deinem T-Shirt ein kleines Stückchen Erbrochenes hast oder ob das Ding von oben bis unten voll ist. Es muss gewaschen werden. Und auch wenn da nur ein kleines Stückchen drauf ist, es ist nicht sauber. Da kann man auch mit dem Finger auf jemand anderen zeigen und sagen, aber der hat viel mehr auf seinem T-Shirt als wie ich. Es ist trotzdem nicht sauber. Du hast recht, ja. Aber deins ist deswegen nicht sauber. Und egal, was du auf deinem T-Shirt drauf hast und wie viele Bröckchen du auf deinem T-Shirt drauf hast, egal, was du auf deinem Gewissen hast, das einzige Putzmittel, das tatsächlich hilft, ist das Blut Christi. Gott vergibt nicht einfach so. Gott vergibt gerne. Aber nicht einfach so. Er vergibt in Christi Blut. Es gab einen ersten Bund, der war in Werken, den hat schon Adam gebrochen, das hat nicht lange gehalten. Was bleibt? Ewige Trennung von Gott. Das ist die Konsequenz. Das ist das Gericht, das Christus am Kreuz getragen hat. Er hat die Strafe bezahlt. Dafür hat er geblutet, dafür hat er bezahlt. Damit es diesen zweiten Bund aus Gnade geben kann und wir teilhaben können an dem perfekten Leben, das Christus gelebt hat. Wir gehen nochmal in Hebräer 9, ich lese den Vers 14. Wir haben uns angeschaut, wie Blut und Asche von Böcken und Stieren und Kühen reinigt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Das perfekte Leben, an dem wir teilhaben dürfen, makelloses Opfer, weil es kein Mensch aus sich selbst rausschaffen kann. Und wozu? Um das Gewissen zu reinigen. Um euer Gewissen zu reinigen. Und ihr wisst, ich mag Definitionen. Also habe ich mir mal angeschaut, wie man Gewissen definiert. Und ich habe eine Definition von Gewissen rausgesucht. Sergej, es tut mir ein bisschen leid. Ich lese euch nur einen kleinen Abschnitt daraus vor. Das Gewissen erhält den personalen Lebensraum des Individuums, das Selbst. Dieser besteht aus intimen Ursprünglichkeit der inneren Innenswelt, aus dem existenziellen Raum, der sich zwischen ihr und dem Eigenwert der Objekte in der äußeren Welt auftut, aus dem zeitlichen Lebensraum des Gewordenseins und Werdens. Das Gewissen erspürt daraus, was jetzt zu tun ist, sinnintegrierte Emotion. Ich habe euch nur das rosa Markierte vorgelesen. Es ist noch ein bisschen länger. Ich verspreche euch, ich habe es mehrfach gelesen, bis ich es auch verstanden habe. Dann habe ich das Kinderlexikon aufgemacht. Das Kinderlexikon sagt das Gleiche. Ich lese euch den Text aus dem Kinderlexikon vor. Beim Gewissen geht es darum, richtig und falsch zu unterscheiden. Dabei geht es vor allem um das eigene Verhalten und darum, ob das richtig ist. Wer ein schlechtes Gewissen hat, weiß, dass er etwas gemacht hat, das er eigentlich für falsch hält. Und er weiß, was er gemacht hat. Ist leichter, ne? Es ist das Gleiche. Also es ist wirklich das Gleiche. Nur mit weniger Geschwurbel. Das Gewissen ist etwas, was in mir drin da ist und mir hilft, richtig und falsch zu unterscheiden. Das ist da. Und die Psychologie sagt, es ist auch nicht eine auswendige, gelernte Geschichte, sondern eine Bibliothek von Vorentscheidungen. Ja? Um nochmal, das hat der Herr Frankl 1982 auf Seite 26 gesagt. Also die Bibliothek von Vorentscheidungen, das ist da. Das hat der Mensch in sich drin. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die das nicht so richtig in sich drin haben. Das sind Menschen, die psychisch krank sind. Aber ansonsten hat man das. Ein Gespür für das, was du falsch machst. Ein Gespür für das, was du noch nicht richtig machst. Ein Gespür darüber, wo du in Beziehungen mit anderen, wo du in deiner Beziehung mit Gott nicht richtig liegst. Ich habe mal gehört vom Gewissen als Kompass. Und das ist ein Bild, das ich sehr, sehr gerne schätze und das ich mit euch teilen mag. So ein Kompass für die Beziehung. Der zeigt mir an, ob ich in die richtige Richtung gehe oder in die falsche Richtung gehe. Und so ein Kompass, der kann fehlgeleitet werden. Ja? Der Kompass hat eine Ausrichtung und wenn ich den ablenke, zu oft ablenke, dann zieht er irgendwann ein bisschen in die falsche Richtung. Dann geht er daneben. So ein Kompass kann kaputt gehen. Wenn ich den oft genug fallen lasse, dann zeigt er mir immer in die gleiche Richtung. Das ist wie eine Uhr. Zweimal am Tag zeigt die richtige Uhrzeit an, auch wenn sie steht. Ja? Aber das ist dann mehr so ein Glücksspiel. Und so ist dein Gewissen auch. Das zeigt dir und piekst dich, wenn da Fehlverhalten da ist. Aber wenn es oft genug nur wegignoriert wird, wenn es oft genug nur weggeschoben wird, weggedrückt wird, desto weniger piekt es dich. Wenn du es ignorierst, es stumpft ab. Wenn du drauf hörst, weist es dich auf Dinge hin. Und piekst dich und piekst dich mehr und piekst dich mehr und piekst dich mehr und dadurch kriegst du auch ganz anders mit, was der Herr von dir will. Und es fängt immer mehr an zu pieksen und es tut immer mehr weh und es tut immer häufiger weh mit dem Gewissen. Und ich sage, ich finde das gut. Und vielleicht fragt ihr euch, warum soll das gut sein, wenn mein Gewissen immer häufiger piekst und wenn es immer früher anschlägt und wenn das immer mehr ansagt. Wäre ja doch viel angenehmer, wenn es weniger ansagen würde. Aber wenn ich jetzt tatsächlich mit Christus unterwegs bin und das Mitsterben tatsächlich praktiziere, inneren Zerbruch praktiziere und mein Gewissen mir dann immer mehr und immer früher was sagt, früher hätte ich das vielleicht noch okay gefunden, jetzt finde ich es nicht mehr okay. Das ist doch unangenehm. Warum ist das gut? Weil es dir hilft, dass du jeden Tag aufs Neue merkst, dass du immer weiter versagen wirst. Deswegen ist der 4. Mose so wichtig geworden oder vorher so wichtig gewesen. Du willst ja gar nicht unrein werden, aber es passiert, weil du Mensch bist. Weil ich Mensch bin, passiert's. Ich habe das nicht vor, ich will das nicht. Und tu's doch. Jeden Tag aufs Neue. Stolz, Ego, Lust des Fleisches, Lust der Augen. Du fällst, ohne es zu wollen. Ich falle, ohne es zu wollen. Und was ich nicht will, ich tue es doch, hat Paulus gesagt. Wenn es Paulus gesagt hat, wie viel mehr denn ich? Christen sind keine besseren Menschen. Wir sind durch unser Gewissen nur geschulter im Umgang mit der Wahrnehmung, ja, vielleicht besser mit geschulter, in der Wahrnehmung unseres eigenen Fehlverhaltens, unseres eigenen Versagens, unseres regelmäßigen, andauernds, unendlichen Versagens. Geschulter in der Wahrnehmung der eigentlichen Unreinheit. Aber auch geschulter im Umgang mit diesem Mist. Christen sind quasi Reinigungsfachkräfte. Reinigung durch das Blut Christi. Das Blut reinigt das Gewissen von toten Werken. Ich mag den Vers 14 nochmal lesen. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der durch seinen ewigen Geist sich selbst als makelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen und uns zum Dienst am lebendigen Gott bereit machen. Unser Gewissen von toten Werken reinigen. Das muss mal genau sein. Nicht böse Werke. Tote Werke. Tote Werke. Wenn ich der alten Oma über die Straße drüber helfe und ich mache das, weil ich weiß, dass meine Gemeinde da drüben steht und dass die dann sieht, dass ich als Prediger der alten Dame über die... Ja, bin ja nicht blöd. Die sollen ja sehen, dass ich hier ein guter Christ bin. So, das Werk an sich bleibt gut. Die Frau ist über die Straße drüber gekommen. Das hilft ihr. Für die Frau ist es gut. Aber das Werk selbst ist tot. Es ist unnütz. Nicht, weil es das Werk nicht gut war, sondern weil Werke, die ohne Liebe, Freude, ohne Glauben getan sind, tot sind. Weil Werke, die man vollbringt, weil man persönlich was davon haben will, tot sind. Wenn es ein Werk ist, das ich mache, damit ich mein Gewissen beruhige, ja, gestern habe ich die eine Oma, die da gelaufen ist, angehupt, weil sie zu langsam war und nicht von Zebrastreifen runtergegangen ist. Und das nagt mir so ein bisschen am Gewissen. Jetzt bringe ich halt heute eine rüber, um es wieder so ein bisschen auszugleichen. Tod. Totes Werk. Und wenn ich Werke tue, weil ich Angst vor Gott habe, weil ich Furcht vor dem Gericht habe, tot. Tote Werke. Auch gute Werke, wenn sie aus uns selber herauskommen, aus mir, aus dir, tot. Unnütz. Unnütz in Bezug auf Seelenheil. Sie retten nicht. Aus Werken schaffst du es nicht. Das ist das, was wir seit Adam in der Bibel gelernt haben. Seit Adam funktioniert es nicht aus Werken. Seit Adam sind die Werke der Grund dafür, dass der Hohepriester einmal im Jahr sagt, alle Verfehlungen, alle Verunreinigungen bekennen wir auf den Widder und schicken ihn weg. Wir brauchen Entsühnung. Aber die Werke, die ich nicht getan habe, und auch in einer gewissen Weise die Werke, die ich getan habe, liegen auf meinem Gewissen. Mein Kompass klagt mich an für Dinge, die ich getan habe, für Dinge, die ich gelassen habe, von Werken, die ich gesehen habe, dass ich sie tun könnte, sie aber nicht getan habe, von Werken, die ich gemacht habe, aber ganz genau weiß, dass ich es nicht aus der richtigen Motivation heraus getan habe. Die liegen mir auf dem Gewissen, diese Werke. Also ja, irgendwie geht es hier in diesem Vers um Werke, aber geht gar nicht um Werke. Es geht um das Werk von Christus, um sein Werk, um das Vergießen des Blutes. Weil es die Werke für dich unnötig macht. Christus ist am Kreuz gestorben, hat am Kreuz sein Blut vergossen, damit du nicht erst was tun musst, damit du nicht erst etwas erreichen musst, dass du nicht erst etwas werden musst oder jemand werden musst. Also eine Frage, die man bei Kindern irgendwann mal stellt. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ja, also ich würde ja schon irgendwie mehr mit Gott, aber erstmal muss ich den Teil in meinem Leben ausräumen. Also ich würde schon irgendwie gerne da auch Vergebung geben, teilen, wie auch immer, aber erst muss ich das machen, erst muss ich jenes machen und dann kann ich irgendwann zu Gott gehen. Das muss ich noch aufräumen und dann kann ich zu Gott. Tote Werke, die auf dem Gewissen liegen. Christus hat schon bezahlt. Er hat schon gesühnt. Er hat die Strafe schon getragen. Er hat dich schon sauber gemacht. Ohne dein Zutun. Du hast nichts dazu beigetragen. Kannst du auch nicht. Wie das kleine Kind, das da steht und von oben bis unten voll ist. Aus dir heraus kannst du nicht. Wie auch, selbst deine Hände sind schmutzig. Alles, was du anfasst, wird schmutzig. Beim Versuch zu putzen, machst du mehr dreckig, als du eigentlich sauber machen kannst. Es ist rum. Du kannst nicht. Und in dem Zustand brauchst du auch nicht versuchen, irgendwie was zu tun, weil du kannst nicht. Aber Christus nimmt diese toten Werke weg. Du darfst zu ihm kommen. Er hat dich gereinigt. Er hat bezahlt. Und er nimmt diese Werke von deinem Gewissen und sagt, hey, darum geht es gar nicht. Tun wir weg. Ich habe schon gemacht. Ich habe schon gemacht. Ich habe für dich bezahlt. Und wenn wir an der Stelle aufhören zu lesen, dann könnte man an so einen Punkt kommen, an dem man sagt, ja, dann muss man ja gar nichts mehr machen, wenn man ja eh nicht kann. Ja, müssen muss man nicht. Aber der Vers hört da ja noch nicht auf. Unser Gewissen von toten Werken reinigen und uns zum Dienst am lebendigen Gott bereit machen. Die Reihenfolge. Erst sauber machen, dann in den Dienst. Wie im Alten Testament. Der Hohepriester hat sich erst selbst entsühnt, hat dann sein Haus entsühnt, hat dann das Heiligtum entsühnt, hat dann die Sünden bekannt, die das Volk getan hat, hat dann die Übertretungen bekannt, die da sind. Erst Sünde weg, erst Schuld bekennen und dann ab in den Dienst. Nicht für Gott arbeiten und was erreichen und dann irgendwie mal was tun. Nein, erst Reinigung annehmen. Von Dankbarkeit überwältigt werden. Von diesem Blut überflossen werden, sauber werden, glücklich zu werden, feststellen, wo man selber jetzt steht, wo man aus sich selbst heraus niemals hingekommen wäre. Und aus dieser Dankbarkeit heraus zu sagen, Herr, ich hätte es niemals gekonnt. Was kann ich tun? Was darf ich tun? Ich bin dankbar. Ich will für den Dienst zur Verfügung stehen. Jede Sünde, die ans Licht kommt, macht mich dankbarer für dieses Blut. Jede Sünde, die ich benenne, beschämt mich mehr, macht meinen Gott größer. Macht meine Überwältigung von seiner Liebe größer, macht meine Dankbarkeit größer. Je mehr ich daran zerbreche, dass mein Gradmesser für meine Beziehung zu Gott, mein Gewissen, mich mehr und mehr piekst. Je mehr ich das spüre, desto mehr weiß ich, ich muss nicht mehr heile Welt spielen. Ich muss nicht irgendjemandem was vormachen. Ich muss nicht irgendwie so tun, als wäre mein Leben in Ordnung. Nein, ist es nicht. Ich bin ein Mensch. Genauso wie ihr auch. Und egal, was mir die Leute sagen, wenn sie mich anschauen und sagen, mir geht's gut, ich glaube das beim ersten Mal, beim zweiten Mal bin ich schon skeptisch. Ich glaube das nicht. Wir müssen nicht heile Welt spielen. Wir müssen nicht so tun, als wenn wir jemand wären. Wir hatten letzte Woche gehört, wie Gott seine Gemeinde baut und was für Menschen er dafür nimmt. Vierter Mose, wir haben es gelesen. Die Verunreinigung passiert, egal ob man es will oder nicht. Weil wir Menschen sind. Weil wir gefallene Menschen sind. Und jeder, der sich da hinstellt und so tut, als würde das nicht brauchen, als würde das bei ihm nicht gelten, als wäre er ohne Fehler. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Jeder Fehler macht sichtbar, dass ich ein gefallener Mensch bin. Und jeder Fehler, der zeigt, dass ich ein gefallener Mensch bin, macht sichtbar, dass für mich bezahlt wurde. Dass da einer sich nicht zu schade war, für mich ans Kreuz zu gehen. Sich nicht so schade war, für dich ans Kreuz zu gehen und zu bezahlen. Für jeden Bockmist. Wenn du das annimmst im Glauben, wenn du dieses Blut annimmst, ich glaube nicht, dass du wollen wirst, dass das notwendig ist für jede noch so kleine Geschichte. Ich glaube, dass das die Art und Weise, wie du dein Leben gestalten möchtest, verändert. Dass es deinen Kompass neu ausrichtet. Dass es dir hilft, die Werke, die guten Werke, die für dich vorbereitet sind, anzunehmen und zu tun. Nicht aus dir heraus, nicht aus Ego heraus, nicht weil du jemandem was beweisen willst, weil du jemand sein möchtest, weil du was haben willst, weil du irgendwie cool sein willst, was auch immer, sondern weil er dich zuerst geliebt hat. Weil er dich zuerst geliebt hat. Weil als du da mit deinen Bröckelchen voll warst, er zu dir hergekommen ist, dich sauber gemacht hat, dich rausgeliebt hat. Wie letzte Woche nach der Seuche. Ich weiß von keiner Familie, die ihre Kinder rausgeworfen hat. Ich weiß von keiner Ehefrau, die ihren Mann rausgeworfen hat, von keinem Mann, der seine Frau rausgeworfen hat. Nein. Aus Liebe haben die sich sauber gemacht, haben den Schlamassel weggeputzt. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Warum? Weil sie einander nahe sein wollten. Und weil die schmutzig waren, es aus sich selbst nicht konnten. Weil es nur mit Desinfektionsmittel geht. Es geht nicht ohne. Gott liebt dich. Und er will dich bei sich haben, ganz nahe. In den Arm nehmen. Und damit es geht, muss er dich sauber machen. Deswegen hat er seinen einzigen Sohn ans Kreuz nageln lassen, hat dessen Blut vergossen, um dich darin zu baden, dich reinzuwaschen, damit du mit einem gereinigten Gewissen sauber vor Gott bestehen kannst. Wenn du das aus Glaube für dich annehmen kannst. Das ist das, warum wir heute Karfreitag feiern. Ich mag euch noch einladen zum Beten. Haben wir die Folie fürs Nehemia-Gebet da? Ja, dann legen wir die mal auf. Korrektur, Sünde, Gleichgültigkeit möchte ich euch am heutigen Tag besonders ans Herz legen. Ich mache den Abschluss.